Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
So, Würzburger. Begeistert leben, der Abschluss eurer Predigtreihe kommt heute. Und ihr habt die ja lustigerweise genannt aus dem Häuschen sein. Das fand ich eigentlich ganz, oder aus dem Häuschen heißt der Titel der Predigtreihe. Und ich möchte heute mal mit dir drüber nachdenken, was ist denn eigentlich die Basis dafür, dass wir überhaupt auch begeistert sein können? Also was bringt uns denn so richtig aus dem Häuschen? Es könnte sein, dass dich aus dem Häuschen bringt, was George Clooney in sein Häuschen bringt. Der wohnt nämlich in einem Schloss für 12,6 Millionen Euro in London an der Themse. Nicht schlecht, die Bude. Sieht innen ungefähr so aus. Schlafzimmer von George Clooney. Kann man sich schon mal dafür begeistern, ne, für das Häuschen. Man kann sich auch für Beyoncé Knowles und Jay-Z begeistern. Die haben nämlich in New Orleans eine Villa gekauft und für 2,6 Millionen US-Dollar, aber nicht irgendeine Villa, nicht irgendein Mietshäuschen, sondern natürlich eine ehemalige Kirche. Kennt ihr nicht hier im Kino, ne? Also eine Kirche. Ja. So, jetzt aber mein persönlicher Favorit, Lady Gaga, die gönnt sich nämlich in Malibu ein riesiges Luxusanwesen für 23 Millionen Dollar mit Salzwasserpool, den man da sieht. Und jetzt, Achtung, innen drin hat sie sogar eine Bowlingbahn im Hobbyraum. Stellt sich doch heute die Frage, wohnen wie George Clooney, wohnen wie Beyoncé oder wohnen wie Lady Gaga? Aber wie wohnst du denn so? Unterhalte dich doch kurz mal mit deinem Nebensitzer über deine Bude. Erzähl ihm mal eine besondere Sache, die dir an deiner Wohnung oder an deinem Haus besonders gut gefällt. Tausch euch mal kurz aus. Eine Minute Zeit. Los geht's. Sehr gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Vielleicht hat der eine oder die andere schon von ihrem Lesesessel erzählt oder von ihrem Pool. Na? Wie wohnst du so, heißt doch die Frage, wenn wir diese ganzen Villen sehen, wegen denen George Clooney aus dem Häuschen ist. Jetzt aber stellen wir noch eine weitere Frage an diesem Sonntagmorgen. Wie wohnt Gott? Oder besser gesagt, wie würde Gott denn eigentlich wohnen, wenn er es sich aussuchen könnte? Ich habe heute einen Bibeltext für uns mitgebracht, von dem ich glaube, dass der ganz schön unser Gottesbild hinterfragt und der uns aber heute dazu bringen könnte, dass wir neu begeistert sind über diese Wohnung Gottes. Und diesen Bibeltext möchte ich mit dir gleich zusammen anschauen. Die Überschrift über meine Predigt heute heißt die Mishkan-Begeisterung. Und merkt man schon, Mishkan ist wahrscheinlich ein Wort, mit dem jetzt viele Würzburger heute nicht so viel anfangen können. Muss also die Spannung ein bisschen aufrechterhalten. Ich werde das natürlich im Laufe der Zeit erklären, aber es braucht ja einen gewissen Spannungsbogen. Ich frage mich immer, wie er das macht, in diesem Kino sitzen, so einer Predigt zuzuhören. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mal ein bisschen Spannung bringen. Also die Mishkan-Begeisterung, so heißt heute der Titel. Der Zusammenhang, aus dem unser Bibeltext an diesem Morgen kommt, ist das Alte Testament in der Bibel und da ein ganz entscheidender Text über die Person des Königs David. Dieser König David befindet sich an einer Schwelle in seinem Leben. Alle seine Feinde wurden kurz davor beseitigt oder weggebombt oder sonst irgendwie erledigt. Und ein Kapitel, bevor unser Text von heute dann einsetzt, da passiert das Folgende, nämlich, dass David die sogenannte Stiftshütte nach Jerusalem holt. Und dann kommt dieser zentrale Text in der Davids Geschichte. Die Situation ist so, David sitzt in seinem Palast, es geht ihm eigentlich ganz gut, und dann kommt ein Wendepunkt in seiner Biografie. Der Text, den wir gleich gemeinsam anschauen werden, ist ein relativ krasser Text, der sich für uns Würzburger heute im Jahr 2016 relativ schwer nur erschließt. Aber wenn wir ein bisschen den Hintergrund angucken und wenn wir uns überlegen, was hat denn der Jude eigentlich damals geglaubt und gedacht, und wenn wir den Kontext ein bisschen aus der Historie anschauen, dann glaube ich, hat es uns richtig was zu sagen. Ich glaube, Gott geht einen gewaltigen Schritt vorwärts mit diesem König David. Und er möchte heute auch mit dir einen Schritt vorwärts gehen. Weil ich glaube, dann können wir richtig überrascht werden vielleicht und auch begeistert werden. Wer seine Bible-App öffnen möchte oder auch seine Papierbibel dabei hat, kann sie aufschlagen in 2. Buch Samuel, 7. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Cooles Layout von euch. So schickt man irgendeine PowerPoint her und weiß nicht, was damit passiert, dann sieht es nachher so aus. Okay. Also 2. Samuel 7, die Verse 1 bis 11. Ich lese fairerweise auch vor, für die, die jetzt keine Bibel dabei haben. Ersten zwei Verse. König David konnte in Frieden in seinem Palast wohnen, denn der Herr sorgte dafür, dass ihn die feindlichen Völker ringsum nicht angriffen. Gute Situation. Eines Tages sagte David zu dem Propheten Nathan, während ich hier in meinem Palast, wie George Clooney, aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann es nicht weitergehen. Der gute David, der hatte ja recht. Wenn man sich's überlegt, wie Gott damals gewohnt hat, das sehen wir hier auf einer Nachbildung dieser Stiftshütte in der Wüste. Dass es eine Nachbildung ist, kann man unter anderem an dem Stromverteilerkasten links unten im Eck feststellen. Ja, also so sah ungefähr die Stiftshütte damals aus, von der Israelit glaubte, darin wohnt Gott. Deswegen können wir auch Davids frommen Wunsch ja total nachvollziehen. Ist ja ein guter Wunsch. Ey, Gott kann doch nicht weiter in diesem Zelt campen. Ich muss mal was Schönes für ihn machen. Ich hänge mich jetzt mal rein und baue dem einen Palast. Text geht weiter. Nathan ermutigte den König, also Prophet, kommt zum König und sagt, was immer du vorhast, tu es. Der Herr wird dir dabei helfen. David erfährt auch noch Bestätigung. Ist doch gut. Nathan, der Prophet des Herrn, findet die Idee mit dem Palast, mit dem Tempelbau auch gut. Wir merken also, für beide Gottesmänner, für David und für Nathan, scheint es ein sehr naheliegender Gedanke zu sein. Vers 4. Doch in der folgenden Nacht sprach der Herr zu Nathan. Doch, immer wenn dieses kleine Wörtlein in deiner Bibel auftaucht, dann müssen wir aufmerksam werden, denn es geht um einen Wendepunkt, es geht um was Wichtiges. Geh zu David, meinem Diener, und sag ihm, so spricht der Herr, du willst ein Haus für mich bauen? Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Seit ich mein Volk Israel aus Ägypten befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen. Gott redet über diese Stiftshütte. Gott sagt, ja, ich bin ein Campinggott. Ich lebte in diesem Zelt der Begegnung, in diesem Zelt der Zusammenkunft. Es war die Zusammenkunft zwischen Gott und seinem Volk. Und für die Israeliten war dieses Zelt das tragbare Heiligtum, in dem Gott in der Wüste mitten unter ihnen wohnte. Gott spricht weiter. Während dieser ganzen Zeit habe ich von den führenden Männern Israels nur eines verlangt. Sie sollten mein Volk weiden wie ein Hirte seine Herde. Nie habe ich einem von ihm vorgeworfen, warum habt ihr mir noch keinen Tempel aus Zedernholz gebaut? Jetzt hören wir schon langsam raus, anscheinend findet Gott die Idee mit diesem Hausbau keine ganz so gute Idee. Oder sagen wir mal so, vielleicht hat er sich irgendwas Besseres überlegt. Vielleicht hat er was Besseres am Start. Natürlich spannend. Was will Gott denn dann? Vers 8. Darum sollst du meinem Diener David diese Botschaft weitergeben. Gott, der Herr über die ganze Welt, lässt dir sagen. Oha, der Herr über die ganze Welt, der soll in einem Haus wohnen, an einem Ort? Ich war es, der dich von deiner Schafherde weggeholt hat, um dich zum König über mein Volk Israel zu machen. Hier beginnt Gott mit einer kleinen Erinnerungsepisode. Gott erinnert David an seine Gnade und seine Güte. Er erinnert ihn an seine Gegenwart in Davids Lebensgeschichte, wie er diesen Hirtenjungen zum König machte. Einfach so. Freie Erwählung aus Gnade, aus Güte. Darf ich dich mal was fragen heute Morgen? Ist Gott dir eigentlich in deinem Leben schon mal begegnet? Hat er dich vielleicht auch schon mal von wo weggeholt und dich zu was gemacht, was du ohne ihn nie geworden wärst? Was machst du denn mit diesen Ereignissen? Erinnerst du dich daran? Bewahrst du diese Erinnerungen irgendwie auf? Ich glaube, es ist manchmal ganz gut, wenn man irgendwas hat, wo man zurückgucken kann und merken kann, da hat Gott mich tatsächlich mal von wo weggeholt und zu was gemacht. Gott erinnert David hier an diese Wohltaten in seinem Leben. Und jetzt kommt der letzte Vers in diesem Abschnitt und der ist natürlich der Kracher. Vers 11. Ich, der Herr, sage dir, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Wahnsinn, ne? Gott dreht den Spieß um. Gott stellt Davids Welt auf den Kopf. Ja, was bedeutet das jetzt? Er sagt genau das Gegenteil von dem, was David eigentlich machen wollte. Was passiert eigentlich bei dieser Mishkan-Begeisterung? Ich habe zwei Sachen, die da passieren. Die erste Sache, die passiert ist, aus dort wird überall und aus exklusiv wird inklusiv. Möchte ich mit dir zusammen anschauen. Erster Punkt, aus dort wird überall. Ich möchte dich noch mal kurz vor diese Stiftshütte in deinen Gedanken stellen. Wo ist sie denn? Naja, da ist sie. Stiftshütte heißt auf Hebräisch Mishkan. Und Mishkan heißt auf Deutsch so viel wie Wohnung Gottes. Das heißt, dieses Wort, was der Hebräer für dieses Zelt benutzte, Mishkan, kam ursprünglich mal von sich niederlassen, wohnen, verweilen. Und sprachlich ist Mishkan mit Shechina verwandt, dem Inbegriff der Gegenwart Gottes. Also der Jude wusste, Gott ist spürbar bei den Menschen in diesem Zelt. Der Israelit war sich sicher, Gott wohnte tatsächlich in dieser Mishkan. Oder man könnte auch sagen, Gott mishkante in diesem Zelt. Und dort konnte man ihm begegnen. Gott zog mit, blieb immer mitten im Lager der Israeliten. Und wenn man was von ihm wollte, dann ging man dahin. So, was ist jetzt daran eigentlich begeisternd? Bisher noch nicht so wahnsinnig viel, finde ich. Aber was sagt Gott denn eigentlich zu David? Er benutzt Nathan und sagt zu ihm, hey Nathan, David, ich brauche kein Haus. Du brauchst mir keins zu bauen, weil mich, den Herrn dieser Welt, sowieso kein Haus fassen kann. Ich glaube, Gott geht mit David und mit Nathan diesen Schritt vom Zeltgott zum universellen Gott. Was für eine Neuheit für die damalige Zeit. Gott mishkant nicht mehr im Mishkan, sondern überall. Aus dort wird Überall, könnten wir sagen. Ein überraschender Gedanke. Ein überraschender Gott. Und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, dann kann das durchaus auch für uns überraschend sein. Stell dir das mal für einen kleinen Moment vor. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, an dem Gott nicht ist. Es gibt keine Situation in deinem und in meinem Leben, in der Gott nicht steckt. Gott ist in allen Dingen zu finden. Ich habe vor kurzem einen Freund von mir getraut, mit einer Hochzeit gefeiert in Aachen. Und dann habe ich also die Trauung durchgeführt, wie man das halt so macht. Und der Bruder der Braut ist Physiker. Sind Physiker heute hier im Kino? Kann ich es mal kurz sehen? Traut euch nur nicht, euch zu melden. Ja, okay. Also für mich sind Physiker, haben immer schon so ein bisschen so ein nerdiges Image. Ja. Der sah auch noch so aus, ja. Und dann hat er mir schon kurz direkt nach der Trauung gesagt, ich bin eigentlich Agnostiker. Wegen mir können wir gerne hier diese kirchliche Trauung machen, aber ich glaube da irgendwie nicht so richtig dran. Und dann haben wir uns später auf der Party dann noch länger unterhalten. Ich fand es so interessant, was der macht, dieser Physiker. Der kümmert sich nämlich um, Elementarteilchen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, für einen Musiker und Gemeindeleiter sind jetzt Elementarteilchen nicht das, mit dem er sich jeden Tag befasst. Und dann konnte ich dem ganz coole Fragen stellen. So, ja, was ist denn ein Atom? Was kommt denn nach einem Atom? Gibt es noch ein kleineres Teil als ein Atom und so? Und da haben wir uns sicher eine halbe Stunde unterhalten, auch über seinen Job. Der arbeitet auch irgendwie in diesem Teilchenbeschleuniger da in der Schweiz unter irgendeinem Berg. Haben die, glaube ich, so einen riesigen Teilchenbeschleuniger gebaut, wo man dann diese Elementarteilchen durchschießt. Und dann kann man also die Teilchen an sich selber nicht sehen, sondern man sieht dann irgendwie, was die da machen. Und dann freut sich der Physiker, weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich dann, ja, was kommt denn nach dem Atom? Ja, da kommt noch ein kleineres Teilchen. Ja, was kommt denn nach dem nächst kleineren Teilchen? Ja, da kommt noch ein kleineres Teilchen. Und dann ging dieses Spielchen ungefähr ein bisschen weiter, bis wir dann beim allerkleinsten Teilchen, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, angekommen waren, was die Wissenschaft zurzeit weiß, was das kleinste Elementarteilchen unseres Planeten ist. Und da habe ich zu dem gesagt, okay, und jetzt überleg mal, wenn man noch ein Teilchen finden würde, kleiner als dieses Teilchen, wo wären wir dann angekommen? Und dann sagte der agnostische Physiker zu mir, ja, ich glaube, irgendwann finden wir dann Gott. Da musste ich lachen, aber es war auch irgendwie was Wahres dran, weil wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann kann nur noch Gott kommen. Wie ist es bei dir in deinem Leben? Gibt es solche Situationen, wo du merkst, Gott ist tatsächlich überall zu finden? Vielleicht hast du ihn schon mal so erlebt, in einer bestimmten Situation. Vielleicht bist du ihm schon mal auf die Fersen gegangen, wenn du gemerkt hast, da jetzt weiß ich nicht mehr weiter, jetzt gibt es eigentlich nur noch Gott. Gott ist in allen Dingen zu finden. Überraschenderweise vielleicht sogar ganz besonders im Schmerz, in der Tragik und im Schweren. Stell dir das mal kurz vor. Das Flüchtlingsschiff auf dem Mittelmeer und Gott ist da. Die Krisengebiete dieser Welt und Gott ist da. Jedes Terroristenlager des IS und Gott ist da. Die Pegida-Demo in Dresden und Gott ist auch da. Das Krankenzimmer auf der Krebsstation. Und Gott ist da. Deine Einsamkeit, deine Sehnsucht, deine Krise. Und Gott ist da. Gott ist mittendrin. Gott mischkant überall. Ich bin mir total sicher, dass Gott auch genau in deinen Herausforderungen wohnt. Ich erwische mich manchmal, wie ich bete. Gott, und sei jetzt auch ganz besonders bei Karl-Heinz, weil er eine Prüfung schreibt oder sonst irgendwie. Und Gott sei besonders bei. Irgendwie denke ich mir mal, dieses Gebet können wir uns sparen, denn Gott ist ja sowieso bei Karl-Heinz. Können wir unsere Gebetsworte für andere Sachen verwenden? Gott mischkant überall. Das ist der erste Punkt. Aus dort wird überall. Gott wohnt in dieser Stiftshütte, aber Gott wohnt auch an jedem anderen Ort dieser Erde. Später schreibt Paulus das mal sogar so im 1. Korintherbrief: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Doch Wahnsinn. Gott wohnt sogar in deinem Body. Gott wohnt sogar in dir. Aus dort wird überall. Ich hoffe, es ist eine neue Realität, mit der David und Nathan damals klarkommen mussten und die wir heute genießen dürfen und über die wir begeistert sein können. Gott wohnt überall. Und auch der zweite Punkt: aus exklusiv wird inklusiv. Ich möchte dich noch einmal kurz mitnehmen zu unserer Stiftshütte, dieses Mishkan. Wir wissen zum Glück aus dem Hebräerbrief, der deutlich später geschrieben wurde, dann im Neuen Testament, relativ detailliert Bescheid, wie dieses Teil innen drin aussah und was da so für eine Bedeutung für den Juden mitschwang. Der Innenraum von dem Zelt war in zwei Räume eingeteilt. Da war der heilige Raum, da stand so ein Tisch mit den Broten, die Gott geweiht waren. Und nur der Priester durfte täglich in diesen ersten Raum in dem Zelt gehen. Und dahinter in dem zweiten Raum, das war das Allerheiligste, da stand ein goldener Räucheropferaltar, die Bundeslade, die Steintafel mit den 10 Geboten, die Deckplatte obendrauf und der sogenannte Sühnedeckel. Und dann durfte genau einmal im Jahr der Hohepriester in diesen zweiten Raum. Und dort wurde dann Blut gesprengt über diesen Altar. Das Blut eines Tieres als Opfer, damit Gott die Schuld des Volkes vergibt. Bei dieser Stiftshütte, da gab es ein ganz klares draußen und ein ganz klares drinnen. War eine relativ exklusive Angelegenheit. Es gab ganz komplexe Regeln und Bedingungen. Also das Ding hatte eine gewisse Exklusivität. Und dann steht da in Hebräer 10, Vers 10 über Jesus das Folgende: Er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt. Und deshalb gehören wir durch sein Opfer ein für alle Mal zu Gott. Ist doch Wahnsinn. Alles hat sich verändert. Alles, was der Jude damals über diese Stiftshütte wusste, galt nicht mehr. Überraschung, Begeisterung. Der Vorhang im Tempel zerreißt, als Jesus stirbt. Und seitdem gibt es kein draußen mehr und auch kein drinnen mehr. Wir hier die Gemeinde im Kino und da draußen die Welt. Es gibt keine Vorbedingungen mehr. Kein Opfer, kein Priester, keine Reinigung, sondern Gott geht mit Jesus diesen Schritt von der Bedingungsreligion zum Geschenk der Gnade. Der Hebräerbrief sagte, wir gehören ein für alle Mal zu Gott und für alle Zeiten. Anders gesagt, Gott zieht bei dir ein. Gott zieht bei dir ein. Gott zieht bei dir ein, um zu bleiben. Gott mischkant in dir. Und das Beste ist, du musst dafür gar nichts tun. Du musst nicht mehr den Priester vorschicken, du musst nicht mehr das Opfertierblut vergießen, du musst nicht mehr warten, bis ein Jahr rum ist, du musst nicht zum Mischkan laufen, weil Gott bei dir mischkant. Aus exklusiv wird inklusiv. Warum? Weil du mit hineingenommen bist in dieses Geschehen um Jesus. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich das euch Würzburgern bisschen verdeutlichen oder plastisch machen, was da eigentlich passiert bei dieser Inklusivität. Und da ist mir natürlich nur ein Fußballbeispiel eingefallen. Gestern haben ja auch schon die Würzburger Kickers gegen die Stuttgarter Kickers gewonnen. Ne? Feiert ihr das ab? Ja. Dritte Liga bleibt dritte Liga. Auf jeden Fall fiel mir ein Fußballbeispiel ein. Wir kicken bei uns vom Jesus-Treff aus jeden Mittwochabend. Ausrasten. Da oben, ja. Unsere Würzburger Kicker sagen, rasten alle aus. Wir kicken auch jeden Mittwochabend, allerdings mit einer kleinen Hobbymannschaft und wir spielen auch mit in so einer christlichen Fußballliga und so. Und da geht es schon um was. Ne? Also wir sind schon ambitioniert. Wir haben einen Trainer, wir haben ein Training und wir machen Aufstellungen und Taktik und so. Und jeden Mittwochabend trainieren wir dann. Und da fällt mir jeden Mittwochabend in den letzten Wochen was auf, wo ich merke, das schafft Sport. Und das trifft diesen Punkt mit der Inklusivität. An den Mittwochen in den letzten Monaten sieht es so aus, dass da meine Freunde Ami und Jimmy dabei sind. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, dass die eritreische Fußballschule wahrscheinlich nicht DFB-Standards setzt. Bedeutet, wir stehen dann mittwochs auf dem Platz mit Eritreern, die kaum Deutsch sprechen, die einen Fußball aus dem Fernsehen kennen und deren technische Fähigkeiten vielleicht nicht so sind, wie sich's der ambitionierte Stuttgarter Kicker so gerne wünschen würde. Und dann stehen wir da auf dem Platz, alle Männer in einem Kreis, und dann nehmen wir uns an den Händen und dann beten wir und dann geht's los. Und das ist für mich jeden Mittwoch wieder so ein Beispiel, wo ich merke, Sport schafft es manchmal. Sport schafft, dass aus einer exklusiven Gemeinschaft eine inklusive Gemeinschaft wird. Und Gott schafft es auch. Manchmal können wir das gar nicht glauben, dass wir ohne Vorbedingungen zu Gott kommen dürfen. Wir würden so gern mehr dafür tun. Wir würden so gern besser dastehen vor diesem Gott. Müssen wir wirklich nicht aufstehen zum Singen? Müssen wir uns nicht wenigstens ordentlich anziehen, wenn wir in die Kirche gehen? Müssen wir nicht wenigstens andächtig reinblicken, wenn wir beten? Sollten wir uns nicht wenigstens einigermaßen ordentlich benehmen miteinander? Und sollten wir nicht auch spenden? Ganz schön gefährlich, wenn es bei mir in der Gemeinde sagen würde, wir sind ja Schwaben, aber die Gefahr besteht bei euch ja nicht. Weißt du, aus exklusiv wird inklusiv. Das bedeutet, es gibt keine Bedingungen mehr, sondern Jesus hat schon alles getan. Durch Jesus sind wir schon dabei. Es gibt nichts, was wir dazu tun können. Glaubst du das eigentlich? Im Epheserbrief, 2. Kapitel heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ist doch herrlich. Ist doch eine herrliche Realität. George Clooney kann wegen mir gern in seinem Haus nahe der Themse wohnen, wenn wir bei Gott wohnen können. Wir sind Gottes Hausgenossen. Ich möchte dir diese zwei Auswirkungen der Mishkan-Begeisterung nochmal kurz zusammenfassen. Aus dort wird überall. In welchem Bereich deines Lebens könntest du denn dieses Wissen gerade besonders gut gebrauchen? Welcher Ort, welche Situation, welche Beziehung würde denn anders werden, wenn du glaubst, Gott ist da mittendrin? Und aus exklusiv wird inklusiv. Es gibt keine Vorbedingungen mehr für eine Begegnung mit Gott. Für niemanden. Für dich nicht und für die anderen Würzburger auch nicht. Alles ist erledigt. Gott könnte die krassesten Häuser dieser Welt aussuchen, um darin zu wohnen. Das von Beyoncé oder das von Lady Gaga. Aber er wählt überraschenderweise dein Herz. Nicht David baut Gott ein Haus, sondern Gott baut für uns ein Haus in deinem Herzen und wir können ihn überall finden. Ey, wenn dich das nicht begeistert, dann hilft dir diese ganze Predigtreihe nichts. Ihr habt das jetzt wochenlang gehört, worüber wir begeistert sein könnten. Und heute haut Gott noch mal so einen raus. Das finde ich Wahnsinn. Ich könnte da wirklich ganz aus dem Häuschen werden bei diesen Tatsachen. Zum Schluss noch was. Ich habe noch überlegt, mit was für einem Bild oder mit was für einem geistlichen Schmankerl könnt ihr euch zum Ende dieser Predigt noch das mitgeben, was da jetzt eigentlich für uns passiert an Begeisterung. Und da ist mir das folgende Bild gekommen. Thrombosestrümpfe. Hatte jemand schon mal Thrombosestrümpfe an? Kann ich das mal kurz sehen? Okay, mehr als Physiker. Sehr gut. Hat jemand vielleicht sogar beruflich mit Thrombosestrümpfen zu tun? Kann ich das mal kurz sehen? Musste jemand schon mal Thrombosestrümpfe jemandem anderen überstreifen? Ja, okay, gibt's auch welche? Sehr gut. Ich habe vor kurzem meinen Papa im Krankenhaus besucht. Der hatte eine Operation und war in Stuttgart im Katharinenhospital. Und er war da schon öfter und ich ging dann halt hin, um ja nach dem Rechten zu sehen, nach der Operation. Und ich kam rein in sein Zimmer und ich merkte schon, als ich dieses Zimmer betrat, dass irgendetwas anders war dieses Mal. Da lag mein Papa in seinem Bettchen und strahlte mich an wie ein Honigkuchenpferd. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Haben die dir zu viel irgendwelche Sachen gegeben? Und dann sagt er, nein, aber weißt du, was los ist? Wir müssen keine Thrombosestrümpfe mehr anziehen. Sagte ich, was, wie geht das jetzt auf einmal? Jedes Mal, wenn ich ihn davor besucht hatte, hat er immer diese Strapse da über seine strammen Fußballerwadeln drüberziehen müssen. Oder besser gesagt, die Schwestern mussten ihm die da anziehen. Also war eine richtige Qual immer. Und auch für meinen Papa war es wohl irgendwie eine anstrengende Sache, sodass er diesmal ganz erleichtert wirkte. Wie kann denn das passieren? Seit Jahren haben alle Thrombosestrümpfe an, jetzt auf einmal nicht mehr. Und er hat gesagt, ja, er hat die Schwester gefragt. Und es gibt also tatsächlich eine neue medizinische Studie, bei der rauskam, dass Thrombosestrümpfe keine Thrombose verhindern. Heißt, im Katharinenhospital in Stuttgart kriegt man nur noch Thrombosespritzen und keine Strümpfe mehr. Jetzt überleg dir mal, die Medizin hat was rausgefunden, was wahrscheinlich schon immer da war, aber niemand wusste es. Und ich glaube, so ähnlich ist es, wenn wir was Neues über Gott realisieren, dann brauchen wir uns nicht mehr abmühen. Das nächste Mal, wenn du dir einsam vorkommst und denkst, Gott ist so weit weg, dann erinnere dich an Thrombosestrümpfe. Und das nächste Mal, wenn du denkst, ich muss erstmal was leisten für Gott, ich muss erstmal was machen, ich muss mich erstmal klarkriegen, ich muss erstmal Vorbedingungen schaffen, um diesem Gott zu begegnen, dann denk doch bitte an Thrombosestrümpfe. Weißt du, es gibt kein Abmühen mehr. Wir leben schon in dieser neuen Realität. Ganz ehrlich, das bringt mich richtig aus dem Häuschen. Amen. Ich lade dich ein zum Gebet, steht immer dazu auf und danach wird die Band mit uns ein paar Lieder schmettern, die wir dann als Gebete weiter zu Gott singen können. Jesus, vielen Dank, dass du schon alles getan hast. Danke, dass du in uns wohnst, dass du in uns mischkanst und dass wir nichts mehr bringen brauchen. Ich danke dir für dieses Evangelium, für diese frohe Botschaft an diesem Morgen. Und jetzt bitte schenk uns das, dass wir wirklich mit dieser Begeisterung in diesen Sonntag gehen können und in diese Woche. Dass wir wissen, du wohnst überall und wir sind schon dabei. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.